Die Toten sterben niemals aus.
Wir denken noch ein bisschen weiter an Olaf Weber.
Ein Podcast der Literarischen Gesellschaft Thüringen e.V.
Olaf, Olaf, oh weh, Olaf Weber.
Folge 2 im Wolkenbüro. Mitwirkende: Bärbel Klessner, Dorothee Proft, Frieda W. Bergner, Christoph Schmitz-Scholemann, André Schinkel.
Hallo, schön, dass Sie hereingeklickt sind.
Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Menschheit da draußen in der weiten Welt und allen umliegenden Dörfern bis weit hinter Osmanstedt, die zweite Folge unseres Podcasts zu Werk und Wirken Olaf Webers widmet sich eben jenen auf besonderen Weise. Es kommen hier im Wolkenbüro über den Dächern von Weimar mit Blick auf den Herder wie den Goetheplatz und vielmehr noch in die Hauseingänge der Wielandstraße im Herzen dieser wenigstens zwiefältigen Stadt noch einmal wichtige und wichtigste Weggefährtinnen und Gefährten zu Wort, zu Stimme und Musik. Olaf Weber, der Mensch, der nur zu gern lebte und mit der Errettung der Welt auf seine Weise befasst war, dem gebürtigen Sachsen, dem das innere Thüringen zum Platz in der Welt wurde, würde das gefallen. Da sind wir uns, die Organisatoren und Teilnehmenden, sicher. Ja, wir glauben vielmehr, er würde da gern mittun und dabei sein. Ja, und letztlich ist er das ja auch. Und weil wir, Sie erinnern sich an die erste Folge des Podcasts, fest daran glauben, dass da in den Äthern etwas möglich ist, ist unser lieber Protagonist, dessen Todestag sich am 23. Oktober 2023 zum zweiten Mal jährte, nicht allein in den Erinnerungen und Würdigungen, die er hier in den irdischen Äthern erfährt, in Sätzen und Klängen dabei, nein, nein, ein bisschen fühlen wir dadurch auch seine verschmitzte Anwesenheit, die uns natürlich auch zugleich sein Fehlen und sein Vermisstsein vorführt. So ist denn die Welt mehr denn je eins und ambivalent. Eine Welt, die mancher, der aus Dresden in dieselbige kam, für ausbesserungswürdig hielt. Wir, die wir von Essen, Weimar, Jena und Halle aus mit und über Olaf Weber sprechen, glauben das auch. Wer liest und hört, glauben wir, ist auf einem guten Weg. Wer liebt und singt, noch viel mehr. Und das ist ja auch eine mögliche Botschaft von Kunst und Literatur, im Gespräch zu sein, zu bleiben, das Gespräch, wie es Hölderlin formulierte, selbst zu sein oder eben Gesang. Damit wünschen wir Ihnen, liebe Mithörerschaft an den Geräten da draußen, Vergnügen, Erbauung und auch Unterhaltung, wenn wir an Olaf Weber denken und damit das Wolkenbüro öffnen. Niemals kommt Weltuntergang, so sei es und sei es und sei es.
Ruhe, Ruhe jetzt, psst, Ruhe, sei doch mal still, leise, psst. Sie befinden sich auf einer Schweigeseite. Zurzeit sind alle Sätze belegt. Verlegenheit, mehrmaliges Hüsteln. Papier kratzt auf Papier. Ein Seidenschal stürzt zu Boden. Weit hinten zwei Teilchen beim Atmen. Zahlenkolonnen fahren hin und her. durch eine Düse strömt Naturdestillat ins Freie. Ein Klingelton wird unterdrückt. Eine FFP2 brummt am offenen Mund. Sie betreten jetzt den Text. 1. Präfixe Vorgeschichte. Vor 12 Jahren lernte ich zuerst Gedichte und dann Olaf Weber persönlich kennen. Als Rosenthal-Stipendiatin war ich in Thüringen unterwegs und betreute die von der Literarischen Gesellschaft initiierten Werkstattgespräche mit. So flirten mir Gedichte auf den Monitor, die mich schier umhauten. Es ist nun mal so, selten noch überraschen mich von Unbekannten eingereichte Gedichtversuche. Die eigenwilligen Lyrikgebilde Olaf Webers aber, die zwischen Humor und Tiefgang changieren, waren ein echter Goldgräberinnenfund. Als Olaf Weber dann in Begleitung seiner späteren Ehefrau mit dem weißen Stock den Weg ertastend auf mich zukam, sprangen die Funken nur so hin und her. Gespräche, Austausch und Zusammenarbeit nahmen ihren Anfang und ihren Lauf. 2. Hamanns Klöße. Die Stunden verdampften nur so, wenn Olaf und ich zusammensaßen, über unsere Vorstellung von Lyrik debattierten, die Bedeutung des Absurden, des Grotesken, des Humors in der Poesie. Wir nahmen uns brave Gedichte aus der Gegenwart vor und verbärbelten und verweberten sie so lange, bis sie uns gefielen. Und noch im selben Jahr 2011 beschlossen Olaf und ich, einen gemeinsamen Text zu verfassen. Es sollte ein Text für einen Wettbewerb werden, der zu Ehren Johann Georg Hamanns 1730 bis 1788 ausgerichtet wurde und sich auf das berühmte Zitat Hamanns »Poesie ist die Muttersprache des menschlichen Geschlechts« beziehen sollte. Unser Pamphlet begannen wir mit einer Schweigeseite und nannten es, auf ein anderes Zitat Hamanns anspielend, mit Erdenklößen nach seinem Schatten gesprengt und im Untertitel poetische Zeichen. Zitat: Die Zeichen mehren sich mit den Wundern, die sie verbergen. Ende Zitat. Es war das erste Mal, dass ich mit jemand zusammen an einem so langen Text schrieb, und nie zuvor und nie wieder habe ich eine solche Explosion gemeinsamer Kreativität erlebt. Es war ein Rausch, wir schwebten über der Zeit und es entstand eine 14-seitige Collage aus Gedichten, absurden Dialogen und poetologischen Sentenzen. Zitat: Innen das Dehnbare, aber außen die Verkrustungen. Außen ist der Kopf wie die Sprache bandagiert. Die Bandagen sind aus Gips und Gewohnheiten. Die Erweiterung kann deshalb nur als Explosion erfolgen. Es ist eine Explosion des Humus like Popcorn. Dabei erobern die explodierten Filme den allgemeinen Rausch. Sie diffundieren durch die Banden und Gefäße des Denkens und immer wieder leer. Lyrik würde sagen, die Freiheit als Fahne einholen. Sie würde Fallgruben, Höhlen, Gräben, Blasen aufbieten, um die echten Blasen auszustechen. Poesie könnte Verkrustungen zerkratzen und Ängste zerstäuben, alles für ihn. Ende Zitat. Als ich 2022 unseren Text nach so viel Abstand wieder las, erkannte ich Zeilen, Themen, Wörter, die eindeutig von Olaf und solche, die eindeutig von mir stammten. Aber kein Wort war in den Text eingegangen, das wir nicht gemeinsam hin und her gedreht, zurechtgelacht und für würdig befunden hätten. Das Faszinierende aber beim Wiederlesen von Hamanns Erdenklößen waren die Passagen, bei denen ich nicht mehr unterscheiden konnte, wie viel Olaf, wie viel Bärbel darin steckte, die einer tatsächlichen poetischen Verschmelzung gleichkamen. Strategische Freiräume sind aber zunächst Freiräume im Textgedicht. Wörter auseinandergedreht, aufeinandergeklappt, gekugelt, daneben geliebt, grammatisch verbiegt, mit Widerschein verdunkelt, sich fast betrogen gehabt, vornehme phonetische gedopt, abgehobenes Geheimnis geflüstert, immer wieder die Zwischenräume aufgefüllt mit Vakuum, aber alles ohne ein Aufplustern, das keiner Explosion entsprungen wäre. Die Poesie und also auch die Textpoesie, das Gedicht, setzt alle Maßgaben selbst und gehorcht nur ihrer eigenen unsagbaren Ordnung und freilich dem Zufall. Darin unterscheiden sich Sprache und Lyrik nicht vom Mond und den Sternen oder anderen Kügelchen, deren ehernem Kurs und Kreisen. Und beide, darin Hamann auf Chomsky erweiternd, sind universell wie die große Physik. Der Poet will Eigenes schaffen, doch je mehr er die Konventionen der Sprache verlässt, umso mehr wird er auf die hinter ihr liegende Natur zurückgeworfen. Wir gewannen den Wettbewerb nicht, aber niemals kommt Weltuntergang. Literarische Wettbewerbe sind ja nichts anderes als Lotto mit Arbeit. Manchmal mit recht viel Arbeit und mit sehr geringen Chancen auf den Hauptgewinn oder den einzigen Preis. Von der Arbeit am gemeinsamen Text mit Olaf Weber bleibt mir aber für immer die Erinnerung an einen fruchtbaren, beglückenden Weg, der sich selbst als Ziel genügen musste. Die letzte Ampel steht senkrecht am Kai. 0 Schritte gehen, 3 Schritte stehen. Drei. Schon die alten Zen-Meister waren weberesk. Über die Jahre waren Olaf und ich in Abstand geraten. Fast zeitgleich erfuhr ich von seiner schweren Erkrankung und von der Veröffentlichung des Bandes Ein Veilchen, Schulter an Schulter in der Reihe Muschelkalk. Dass nun endlich diese Sammlung vorlag, von André Schinkel herausgegeben und in einem Nachwortgespräch sachkundig und liebevoll erhellt, freute mich sehr, sehr, sehr. Schon der Titel mit der Vorstellung, ein einzelnes Individuum könnte mit sich selbst Schulter an Schulter sein, führt direkt zum Mittelpunkt, zur Schaltzentrale Weberschen Dichtens, denn das Absurde bringe, so Olaf Weber, Neugier, Heiterkeit und Gegenwehr. Wollen wir der Definition folgen, dass das Absurde ein seltsames Vorkommnis sei, dem der Verstand des Einzelnen entgegen seiner Gewohnheit keinen Sinn, keine Bedeutung zuzusprechen vermag, so muss ich sagen, Gedichte an sich, vor allem die zeitgenössischen, werden von der Mehrheit unserer lesekundigen Bevölkerung als seltsame Vorkommnisse wahrgenommen, dessen Sinn und Bedeutung sich ihnen verschließt. Aber da, wo geübte und geneigte Lyrikleserinnen bereit und in der Lage sind, Metaphern zu entschlüsseln und ihre Assoziationsräume zu öffnen, da geht Olaf Weber mit seiner Sprache immer noch einen Schritt weiter. Geht um die Ecke, bürstet gegen alle Striche, wieder alle Richtungen, die das Denken und Assoziieren einzuschlagen gewohnt ist. Lässt es immer wieder auflaufen, irrlaufen und bringt uns so fast immer zu einem befreienden Lachen. Auch das Abwehren dieser Einkreisungen durch den aufmerksamen Leser hat ästhetisches Potenzial. Ich kalkuliere solche Widerstände ein. Sie gehören zu meinem poetischen Arsenal. Ihr poetisches Arsenal darzustellen, waren Dichterinnen für den 2018 in Thüringen erschienenen Band »Was hält ein Gedicht zusammen? Einblicke in die Werkstätten deutschsprachiger Gegenwartslyrik« eingeladen. Die Webersche Werkstatt über dem Weimarer Theaterplatz, Olafs Wolkenbüro, kommt darin nicht vor. So fügte sich Olaf Weber mit dem ersten Gedicht seines Bandes kokett und zugleich selbstbewusst einfach hinzu. Es trägt den Titel »Fliederbusenlöffel« und beginnt mit eben jener Frage »Was hält ein Gedicht zusammen?« Webers Antwort »Es ist die Lust. Es ist die genaueste Lust.« Diese Lust, die genaue, ungenaue und genaueste, blitzt in allen seinen Zeilen auf. Die Lust am Leben, am Lieben, am Friedlieben und am lüsternen Lieben, die nicht mit verblümter Romantik, sondern mit heiterer Erotik daherkommt. Natürlich ein männliches, alter weißer Cis-Mann, also ein männliches, frauenzugewandtes, lyrisches Ich spricht, gerät in die nacktweißen Schuhe, von den Strümpfen über Schneeglöckchen, Ingwer, Vektoren und hautferne Geister bis zu unten am Bauch die Kerbe aus Lust und weichem Brötchen. Na und? Ich wünschte, LyrikerInnen in all möglichen Geschlechter- und Liebeskonstellationen würden ihre Erotik ebenso Lust, Liebe und humorvoll bedichten. Was gäbe das für einen wunderbaren Reigen? Alle Verse meines Buches sind Liebesgedichte, bekennt Olaf Weber. Und auch, wo es sich nicht um die spezielle Lust an Frauen dreht, wütet eine Sprachlust, die ihresgleichen sucht. Am Geiste aller Zahlen. Die dritte Wärme als Farbe. Die Küche als Mauer zu ihr. Kleider um flatterndes Knie. Viele Zeilen in Olaf Webers Band wirken wie Koans. Solche Sätze von Zen-Meistern gesprochen erscheinen meist paradox oder sinnlos und sie dienen dazu, den Schüler, der sie auswendig lernen und sich mit ihnen beschäftigen soll, zu lehren, jenseits des Verstandes zu Einsichten zu gelangen. Wie trefflich ließe sich zum Beispiel über die Webersche Zeile meditieren, Die Qualität des Preises kommt nicht vom Geld. Bis sich etwas eröffnet, das André Schinkel eine Art Sinnfläche nennt. Lieber Olaf, wo auch immer du nun dein Wolkenbüro bezogen hast, wir wandeln über die Sinnflächen deiner Gedichte. Sie sterben nicht, solange wir sie hören, lesen und zu Einsichten gelangen, diesseits und jenseits des Verstandes. Die Schatten führen hinters Licht. Wir stehen Hand genug vor der Welt. Niemals kommt Weltuntergang.
Der Weg für zwei oder lass es laufen. Der Weg zum Strand war immer sein Ärgernis. Es war kein weiter Weg, nur 181 Schritte vom Grundstück zu laufen. Doch es waren 37 Schritte davon, eine natürliche, steile, trockene Wasserrinne aus Kies, Sand und Schutt zu durchqueren. Es war ein Weg mit kippeligen Steinen, rutschigen Stellen und groben Unebenheiten. Nur mit großer Vorsicht und den Trekking-Sandalen unbeschwert zu überstehen. Ich musste eng vor ihm laufen, dem Blinden Sicherheit geben, damit er das Maß und die Richtung der Schritte erahnen, tasten und dann setzen konnte. Auch musste ich von ihm an beiden Schultern gehalten sein. Einen laufenden Rucksack hatte ich auf dem Rücken. Den Hang hinab und hinauf zu gehen, war für uns dadurch sehr anstrengend. In ihm wurde der Weltverbesserer herausgefordert. Es muss gebaut werden, die Löcher mit Kies gefüllt, die großen Steine beräumt und die kippeligen stabilisiert werden. So wurden alle Mitreisenden, die auch täglich Benutzer des Weges waren, ermuntert, sich an dem Projekt zu beteiligen. Beteiligen hieß jedoch in diesem Fall vollständige Ausführung. Mit Taschen und Tüten den Kies vom Strand in die Löcher zu schütten und den Weg zu richten. Tiefbauarbeiten ohne Werkzeug. Es gelang. Von Tag zu Tag wurde es für ihn besser, zum Strand zu laufen. Erst 5, 14, dann 26 Schritte. Am vierten Tag, am Abend, wurde ihm stolz verkündet, der Weg sei vollständig fertig und er könne nun unbeschwert zum Schwimmen kommen. Dies war nun in Griechenland, den Göttern und der Natur nah. Licht und Luft, Salzwasser und Sand, Felsen und Wellen, Bäume, Blumen, Sträucher und Kräuter und alles bei einem euphorischen Wetter. Viel Sonne und wenig Wolken. Zu schön, um immer wahr zu sein. In der Nacht nach der Fertigstellung des Weges zog ein Unwetter auf. Gewitter mit starkem Regen. Das viele Wasser, welches auf die versiegelten Flächen des Bergrückens fiel, stürzte in seinem naturgemäß vorgegebenen Weg gewaltig Richtung Meer. Es spülte und riss, was es tragen konnte, an Sand, an Kies und an Steinen mit. So nahm sich das Wasser den Fußweg zum Strand, weil er ihm zugedacht ist. Das Wasser läuft den Berg hinunter und ihm wird immer diese Richtung gegeben sein. Im folgenden Jahr jedoch war es dem Mann nicht mehr möglich, den Weg zum Meer zu laufen. Er war schon zu schwach. Nur mit großer Hilfe, Trage und Auto erreichte er den heißgeliebten und sehnsüchtig erwarteten Strand. Das letzte Mal für ein Bad. Jetzt, ein Jahr später, ist der 37 Schritte lange Weg betoniert. Albanische Arbeiter füllten ihn im Juni mit Kies, stabilisierten und glätteten mit Beton. In weniger als 4 Stunden.
Wir waren uns oft einig. Es gab nur ein Thema, wo die Meinungen harsch auseinandergingen. Fußball. RB Leipzig, der erste Ostklub, der mit den Großen mithalten kann. Olaf der Sachse war ein Fan von RB, schon aus Lokalpatriotismus. Ich als Rheinländer war mehr für den ersten FC Köln, ebenfalls aus Lokalpatriotismus. Und gegen RB Leipzig sprach für mich, dass der Verein eigentlich eine Erfindung des westlichen Kapitalismus ist und seine Gründung und seinen Reichtum ausschließlich einem österreichischen Limonadenoligarchen verdankt, der sich im Osten einschleimen wollte. Olaf sagte, ganz sachlich, was ist gegen österreichische Limonadenoligarchen zu sagen, wenn sie etwas Gutes zur Volksbelustigung im Osten beitragen? Ich sagte, ebenfalls ganz sachlich einzuwenden ist, dass sie das Gute nicht für den FC Köln tun. Olaf sagte, die Kölner hatten 2000 Jahre Zeit, selbst was auf die Beine zu stellen. Also, da wurden wir nicht einig. Einig waren wir uns in der Frage von Frauenbeinen. Olaf schickte mir, wenn wir in Griechenland waren, hin und wieder ein Gedicht über Frauenbeine. Da hatte er echt was drauf, in Literis Erotizis, übrigens ohne je vulgär zu werden. Er wohnte mit seiner Frau auf dem Berg über mir, also dem Himmel näher, weshalb er sich Zeusianer nannte und mich freundlicherweise als eine Art Unterzeusianer mit einbezog. Überhaupt gefielen mir seine Gedichte. Sie gehören keiner Schule an. Man könnte sie dadaistisch nennen. Sie sind ein manchmal lustiger, manchmal auch tragischer Wortekarneval. Alles geht in ihnen durcheinander. Und das macht sie in meinen Augen eigentlich realistisch. Und das macht auch die Vitalität ihrer Komik aus. Die man übrigens am besten entdeckt, wenn man die Gedichte laut liest und möglichst willkürliche Sinnabschnitte dabei bildet. Olafs Gedichte sind deshalb realistisch, weil sie die Erfahrung grundlegender Verwirrtheit des Lebens abbilden. Die man am besten bekämpft, indem man lacht oder schwimmen geht oder sich über Fußball unterhält oder am allerbesten, indem man sich verliebt. Und was für ein Schwimmer du warst, Olaf. Ein göttlicher Schwimmer. Ein Odysseus, mehr noch, prustend und stark wie Poseidon. So bitter schade, dass du nichts sehen konntest. Nicht das Meer und die Sonne, nicht den Strand mit den wunderschönen Tamarisken und den Nausikaas und Penelopes und Circes und Kalypsos. Nicht die bizarren Olivenbäume und üppigen Bananenstauden und Granatapfelbäume in den Gärten, auch nicht die griechische Kirche auf dem links vom Strand gelegenen Felsen und die griechische Flagge vor deinem Haus. 9 blaue und weiße Streifen für die 9 Silben des Mottos der Griechen. Eleftheria ή Thanatos, Freiheit oder Tod. Und was diese Kirche betrifft, die konntest du zwar nicht sehen, aber immerhin hören. Denn die griechisch-orthodoxen Priester lieben es sehr, manchmal auch mitten am Tag Bitt- und Klagegesänge zu singen in endlos leiernden Liedern. Und wenn wir nicht am Strand waren und nicht im Wasser, sind wir manchmal auf diesen Felsen gegangen mit der Kirche drauf. Du hattest einen ziemlich kräftigen und raschen Schritt. An Sonntagen konnte man die Kirche auch am Geruch erkennen. Denn die griechisch-orthodoxen Priester sparen nicht mit Weihrauch, sodass einen der süße, betörende Duft schon 100 Meter vor dem Gotteshaus empfängt. Und oberhalb der Kirche gibt es noch mehr Felsengelände. Dort ist ein Friedhof mit weißen Marmorgrabsteinen und unglaublich bunten Kunstblumen in Plastikvasen. Und außerdem sind da noch mindestens weitere drei kleinere Kirchen. Und ein Nonnenkloster mit einem Nonnenklostergarten mit regsamen, steinalten Nonnen darin, die im Garten hin und her gehen, an Gräsern zupfen und darauf achten, dass die Touristinnen ihre Frauenbeine und Frauenschultern nicht zu offen zeigen. Eine oder zwei von diesen steinalten Nonnen, die mit ihren dunklen Gewändern und weißen Hauben aussehen wie dünne Pinguininnen, verkaufen in einem vollgestopften Laden Anbetungsgegenstände, Weihrauch, Heiligenbildchen, Rosenkränze, selbstgebrautes Parfüm und daumennagelgroße Klappaltäre. Einmal, als wir da zusammen spazieren gingen, lieber Olaf, erkannte eine der frommen Pinguininnen, dass du nichts sehen konntest. Und ihre Stimme begann zu zittern und wurde ganz hell und jung, und sie suchte einen ganz bestimmten von diesen daumennagelgroßen Klappaltären mit einem Marienbild und drückte ihn dir in die Hand und sagte: Wenn du beten würdest, lieber Olaf, wenn du beten würdest, dann könnte es gut sein, dass die Heilige vom Klappaltar dich erhört und dir das Augenlicht wieder zurückgeben würde. Und du, lieber Olaf, hast dann eine Spende gegeben für das Kloster und hast den Klappaltar mitgenommen, und du hattest etwas Gerührtes in der Stimme, was ich bei dir noch nicht gehört hatte. Wir sind ja schließlich herzhafte und mutige Männer und glauben an gar nichts, außer an Zeus, an die Liebe, an Dada, RB Leipzig und an den Wahlspruch des griechischen Dichters Nikos Kazantzakis und seines Romanhelden Alexis Sorbas. Ich hoffe nichts, ich fürchte nichts, ich bin frei.
In ihren Herzensgestalten singen die sieben Körper. Spüren vergessen, so frohlocken die Freunde. Verknoten sich innig Berührte, verführen die kühnsten der Bräuche. Leibliche Väter zu küssen, die geistigen Schwestern, und dort will keiner unglücklich fehlen. Thank you.
kein Kuss will unglücklich fehlen, wenn hauchdünnen, wenn Schaum und geboren, wenn leuchtendes Feuer und trunken. Dann wird ein neues Geschlecht von flimmernden Zeiten erzählen. Von flimmernden Zeiten erzählen. Von flimmernden Zeiten erzählen. Von flimmernden Zeiten erzählen.
Mit diesem Podcast lädt die Literarische Gesellschaft zum Zuhören, Erinnern, Gedenken und natürlich zum weiteren Lesen der Texte von Olaf Weber ein. Die dritte und letzte Folge des Podcasts erscheint im Dezember.